Das Volk der Bugi auf der indonesischen Insel Sulawesi kennt seit Jahrtausenden 5 Geschlechter, jeweils Kombinationen von biologischen Merkmalen und eigenem Selbstverständnis. Alle 5 Geschlechter gelten als notwendig, um die Welt in Harmonie zu halten. Fast alle nordamerikanischen indigenen Völker kannten zumindest ein 3. Geschlecht zwischen Mann und Frau. Es ist also nicht neu, dass sich Menschen nicht einfach auf männlich oder weiblich festlegen lassen. Es wurde in unserer Kultur nur ziemlich lange und hartnäckig ausgeblendet. Morgen lädt die Bundesvereinigung Trans, geschlechtliche Selbstbestimmung für alle, zu einer Podiumsdiskussion, vor der Bundestagswahl natürlich platziert, mit Abgesandten der Parteien. Und wir fragen Sie heute hier bei uns im Kulturradio, wie geht es Ihnen bei dem Thema? Kennen Sie alle Geschlechter? Sollten wir sie kennen? Was denken Sie darüber? Reden Sie wieder mit bei uns 030 30 20 0040, 030 30 20 0040. Das ist ja unsere Rufnummer hier zum Mitdiskutieren. Verschaffen wir uns aber nach den Erkenntnissen über Bugi und die Indianer zunächst mal ein bisschen Basiswissen über uns Europäer beim Sexualwissenschaftler Professor Heinz-Jürgen Voss von der Hochschule Merseburg. Willkommen bei uns in der Sendung.
Schönen guten Tag.
Wenn wir uns mal erstmal eine Vorstellung machen, wie viele Menschen in Deutschland, was schätzen Sie, gibt es da überhaupt zuverlässige Schätzungen, betrifft unser Thema heute?
Na, das Thema betrifft eigentlich alle Menschen. Jetzt gerade in der Sendung zuvor wurde ja die Studie des Deutschen Jugendinstituts vorgestellt, dass eine ganze Menge von Lesben und Schwulen beispielsweise noch Diskriminierungserfahrungen machen. Und selbst da ist sozusagen noch Diskriminierung vorhanden. Wenn wir jetzt an Vielfalt von Geschlecht denken, dann wird das zunehmend gesellschaftliches Thema. Aber ist nach wie vor gibt es da eine ganze Menge Diskriminierung, die gerade intergeschlechtliche und Transgender-Menschen betreffen.
Kann man sich das eigentlich jetzt wie so eine Skala zunächst mal einfach vorstellen? Die Leute suchen ja immer die einfache Vorstellung, also ein Ende männlich, das andere weiblich, und jeder hat irgendwo auf dieser Skala so seinen Platz.
Es gibt zwei Möglichkeiten. Also man kann einmal wirklich so eine Skala nutzen. Man kann aber auch sagen, wir gehen von der Individualität von Geschlecht aus. Und das bedeutet auch, wir müssen die Binaritäten dann in Frage stellen. Sie hatten ja in der Anmoderation jetzt deutlich gemacht, dass es gerade in unserer Kultur eine lange Tradition gerade von ausschließlicher Zweigeschlechtlichkeit gebe. Das ist so nicht ganz richtig, weil wir sehen zum Beispiel in den 1920er Jahren, dass es eine wesentlich größere Offenheit gab, zum Beispiel von einer lückenlosen Reihe von geschlechtlichen Zwischenstufen zu sprechen, wie es zum Beispiel Richard Goldschmidt ausgedrückt hatte. Und die damalige Sexualwissenschaft stellte zum Beispiel in Frage, dass es überhaupt in irgendeiner Weise, in Anführungszeichen, Vollmännlichkeit oder Vollweiblichkeit gäbe.
Also die 20er Jahre ansprechen, könnte man also folgern, dass das immer auch so ein bisschen verbunden ist mit sowieso Phasen der Aufklärung, der Demokratie ja in dieser Zeit, in den 20er Jahren. Ist das immer so in Gesellschaft auch von philosophischer Aufklärung, dass dann auch das Verständnis wächst für solche Menschen?
Das ist eine Möglichkeit. Also wir können insgesamt also auch einen längeren Prozess dann zurückverfolgen, wo eine größere Offenheit für gerade auch geschlechtliches Untypischsein letztendlich vorhanden war und wo dann durch juristische Regelungen eher festgelegt wurde, der Mensch solle sich zum Beispiel mit dem 18. Lebensjahr für eines der Geschlechter dann entscheiden. Also es ist erstmal körperlich, aber auch in der eigenen Zuordnung mehr Möglichkeit gegeben, auch wenn wir zum Beispiel auf das 18. Jahrhundert sehen.
Wir sehen natürlich auf die Zeit heute. Fragen Sie auch am Radio, wie denken Sie darüber? Kennen Sie alle Geschlechter? Sind Sie auch neugierig, die alle zu kennen? Glauben Sie, dass wir sie auch alle kennen sollten im täglichen Umgang miteinander? Ist das nötig? 030 30 20 0040. Sie erreichen uns. Die Leitungen sind frei. Sie können hier sehr gerne mitreden bei uns. Und des Weiteren dabei ist heute René Hornstein. Er ist geschäftsführendes Vorstandsmitglied im Bundesverband Trans. Ich hatte René Hornstein gestern wieder Wahlwerbung im Briefkasten. Diesmal kam sie von der SPD. Und darin ging es definitiv um nichts anderes. Seitenlang als Vater, Mutter, Kind. Es ist auch klar, politische Mehrheiten werden gesucht bei den demografischen Mehrheiten. Kommen Sie denn überhaupt vor in der Politik? Wie sieht es da aus in der gesellschaftlichen Beachtung dort?
Also ich würde sagen, dass wir ein Spezialthema oder ein Randthema sind. Das heißt, es gibt viele Menschen in der Politik, die das Thema sich nicht anzufassen getrauen und das lieber FachpolitikerInnen und FachbeamtInnen überlassen, sich damit auseinanderzusetzen. Also ich nehme nicht wahr, dass wir weder in irgendwelcher visuellen Repräsentation wie diesem Flyer, den Sie angesprochen haben, noch im allgemeinen Wissen von allgemeinen PolitikerInnen mitgedacht werden.
Aber welche Wünsche, welche Forderungen auch hätten Sie an die Politik?
Also mir ist es wichtig, dass Gesetze gemacht werden, die unseren Lebensbereich regeln, dass wir eben auch da mit beteiligt werden. Das heißt, dass nicht über uns gesprochen wird ohne uns. Und die Interessensverbände zum Beispiel von Transpersonen und von intergeschlechtlichen Personen haben dazu auch ganz klare Positionen formuliert. Das heißt, mir ist es wichtig, dass diese Positionen zur Kenntnis genommen werden und mit uns in einen Dialog getreten wird.
Kennen Sie mal so ein praktisches Beispiel, wo auch Klärungsbedarf ist, vielleicht sogar gesetzlicher Klärungsbedarf ist, um Ihre Situation zu verbessern?
Also wir haben die Situation, dass es gegenwärtig so ist, dass Personen, die ihren Personenstand, also den juristischen Geschlechtseintrag ändern lassen wollen, demütigende und menschenrechtswidrige Prozeduren über sich ergehen lassen müssen. Das heißt, sie müssen sich selber für psychisch krank erklären lassen und dafür auch noch bezahlen. Das heißt, psychiatrische Gutachten einholen und mit PsychiaterInnen darüber sprechen, wie geschlechtlich stereotyp sie doch sind, damit ihnen eben gewährt wird, dass der Staat den Wechsel des Personenstandes anerkennt.
Professor Voss, es ist ja so, dass jedem Menschen, das weiß jeder, gleich nach der Geburt zunächst einmal ein Geschlecht, man kann sagen, übergestülpt wird. Da wird er auch nicht lange gefragt, da wird er auch entsprechend gekleidet. Da guckt man einfach nur nach, wie sieht es denn aus und so wird das festgelegt. Ist das zu früh? Sollte man eigentlich eher warten mit so einer Festlegung?
Ja, auf jeden Fall. Also insofern einmal sollten mehr Optionen direkt vorhanden sein. Wir sollten auch die Erkenntnisse aus einer Biologie viel ernster nehmen, wo mittlerweile deutlich wird, dass es sich tatsächlich bei einer Geschlechtsentwicklung um einen Entwicklungsprozess handelt. Einmal in Bezug auf die physischen und physiologischen Merkmale, bei denen gerade nicht irgendwie das populäre Denken, was in der Gesellschaft noch verbreitet ist, dass es eine starre Abgrenzung zwischen weiblich oder männlich gäbe. Das zeigt sich gerade bei Betrachtung von biologischen Fragen nicht. Und gleichzeitig, wenn wir einfach auf die Biologie sehen, dann ist darin selbstverständlich keine Geschlechtsidentität festgelegt. Also insofern brauchen wir auf jeden Fall juristische legislative Regelungen, die eben auch ein Stück weit offen sind. Also zum Beispiel einen dritten Geschlechtseintrag. Und René Hornstein hatte das ja jetzt schon angesprochen. Also es gibt auch durchaus verschiedene Länder, die da wesentlich weiter sind, als wir jetzt gerade in Mitteleuropa.
Das wollte ich jetzt noch
Einen ganz kleinen Punkt. Wenn wir zum Beispiel in Argentinien sehen oder beispielsweise uns auch die Regelungen auf Kuba oder auf Malta angucken, dann sind da gerade solche Gutachten nicht vorgeschrieben, sondern Personen gehen zum Beispiel in unserer Übertragung zum Bürgeramt und lassen dann ein Geschlecht so anpassen, wie sie sich repräsentiert fühlen.
Und da ist bei uns, René Hornstein, noch zu wenig in Bewegung, oder?
Also in Bewegung ist ganz schön viel, aber die Frage ist, was davon in die Politik übertragen wird. Das heißt, Transmenschen und intersexuelle Menschen organisieren sich und formulieren lautstark ihre Wünsche und Forderungen. Ob die Politik zuhört, also es gibt viele Arbeitsgruppen und Untersuchungen und Gutachten, die in Auftrag gegeben werden, aber ich sehe den Tatendrang nicht da, das Wissen, was jetzt vorhanden ist und auch massig vorhanden ist, umzusetzen.
Sie können mitreden bei uns, 030 30 20 0040, die Leitungen sind frei. Kennen wir alle Geschlechter, fragen wir heute im Tagesthema. Das, was wir eben besprochen haben, René Hornstein, hat natürlich zur Folge, dass jeder Mensch, der sich irgendwann im Leben anders fühlt, als so, wie es nach der Geburt festgelegt wurde, einen Widerstand leisten muss, ein mehr oder weniger schwieriges Coming-out. Hat er auf diesem Wege heute Beratung und wie durchlebt man eine solche Phase?
Ja, es gibt Beratungen für Personen, die sich nicht mehr mit dem bei der Geburt zugeordneten Geschlecht identifizieren. Vor allem Beratungen, die aus der Community von Transmenschen selbst getragen wird. Da können wir auch feststellen, dass es da Professionalisierungsprozesse gibt. Ich selber wirke auch mit an Fortbildungen zu diesem Thema. Das heißt, wir als Community bilden uns selber fort, damit eben Transmenschen gut beraten werden. Wir wünschen uns aber, dass da viel mehr institutionelle Unterstützung von der Politik kommt. Das heißt, dass es finanzielle Förderungen gibt, dass es flächendeckende Beratung für Transmenschen gegeben ist und dass Regelberatungsstellen sich auch zu diesem Thema fortbilden. Das heißt, dass es nicht ein Glücksspiel ist, ob ich vielleicht in der Großstadt wohne mit einer guten Transberatung oder auf dem Land und dann keine Beratung bekomme.
Wie weit, Professor Voss, ist eigentlich in solchen Fällen dann auch immer eine chirurgische Beratung auch notwendig? Ist das immer verbunden, wenn man sich unwohl fühlt in seiner Geschlechterrolle, dass dann auch sozusagen, wie man salopp sagen könnte, etwas umgebaut werden muss?
Also wir haben zwei unterschiedliche Phänomene, die wir vielleicht betrachten müssen. Also einmal Intersexualität, Intergeschlechtlichkeit. Das bedeutet, dass ein Kind bei Geburt eben auch von den körperlichen Merkmalen als nicht typisch weiblich oder typisch männlich dann erscheint, also nicht in die Schubladen passt. Und da schließt sich mittlerweile im Moment noch ein konkreter medizinischer Behandlungsprozess an, der häufig auch in Operationen mündet. Da zeigt sich, dass diese Eingriffe, die häufig in den ersten Lebensjahren stattfinden sollen, im Moment die Regelung besteht nach wie vor noch, dass der als äußerst traumatisierend von den so betroffen gemachten Menschen beschrieben wird. Und der Deutsche Ethikrat kam beispielsweise im Jahr 2012 zu dem Ergebnis, dass durch das medizinische Behandlungsprogramm, die also eine ganze Reihe der Personen schwer behindert sind und nicht erwerbsfähig sind. Das wäre der eine Diskussionsstrang. Und der andere wäre tatsächlich, wenn wir über Transsexualität sprechen, also Transsexualität in dem Sinne, dass eine Person tatsächlich auch eine Geschlechtsangleichung der körperlichen Merkmale anstrebt. Und da haben wir genau den gegenläufigen Prozess. Da sind sehr hohe Hürden aufgebaut, die der Person tatsächlich ihr Selbstbestimmungsrecht im Moment verwehren. Und da wäre es tatsächlich sinnvoll, einmal selbstverständlich was festgelegt ist, also einen einfachen Personenstandswechsel und einen Vornamenwechsel auch zu ermöglichen. Andererseits aber auch dazu zu kommen, das loszulösen von einem medizinischen Behandlungsprogramm. Also warum muss da eine gesetzgebende Gewalt wesentlich mitentscheiden, sondern es könnte gerade darauf hinauslaufen, dass gerade zu diesen medizinischen Behandlungen dann eine gute medizinische Aufklärung erfolgt und dass im Selbstbestimmungsrecht dann der Person, die volljährig ist oder entscheidungsfähig ist, also auch eventuell jugendlich, dann von der Person getroffen werden kann.
Könnte eigentlich alles ganz einfach sein, wie wir jetzt gerade hier gehört haben. Kurt Urban hat uns angerufen. Guten Tag, Herr Urban, willkommen bei uns.
Schönen guten Tag.
Was halten Sie davon? Kennen Sie alle Geschlechter?
Ja, also für mich und biologisch gibt es eigentlich nur zwei Geschlechter. Es kommen aber Mutationen vor. Und alles andere sind für mich vom Menschen erfundene Spielereien.
Sie haben gerade sehr schön gesagt, Herr Urban, für mich. Das heißt, Sie sprechen natürlich für sich. Sie haben einfach, nehme ich mal auch stark an, noch niemanden getroffen, der Ihnen da etwas anderes berichten könnte von sich selber. Haben Sie schon mal Kontakt gehabt mit jemandem, der sich nicht in seiner Geschlechterrolle wohlfühlt?
Ich hatte natürlich auch schon Kontakte zu meinetwegen warmen Brüdern oder aber ich meine, das war für mich nicht ernst zu nehmen.
Ja, Herr Urban, ich danke Ihnen trotzdem für Ihren Anruf, weil das sind natürlich die Stimmen, die wir natürlich im Ohr haben, Stimmen natürlich auch der älteren Generation. René Hornstein, Sie lächeln aber immer noch dabei.
Ja, ich bin es gewohnt, nicht ernst genommen zu werden und ich trete ein dafür, dass wir einen Paradigmenwechsel folgen, nämlich, dass wir die Selbstbestimmung der Menschen einfach respektieren. Das heißt, dass das Geschlecht, das eine Person hat, nicht das Geschlecht ist, was von außen gesehen wird oder irgendwie medizinisch gemessen wird, sondern dass die Auskunft der Person über sich selbst und ihr eigenes Geschlecht einfach zentral gesetzt wird. Das heißt, ich trete dafür ein, Menschen ernst zu nehmen und ihnen zuzuhören und zu respektieren, was sie über sich selbst sagen. Ich denke, das ist die einzige verlässliche Quelle von Menschen.
Jetzt bräuchten wir eigentlich noch einen Psychologen, aber ich möchte gerne mal Professor Fosters fragen. Haben Sie eine Erklärung dafür, warum die, sage ich mal, heterosexuelle und Mann-Frau definierte Mehrheit sich oft so schwer tut, einfach zu akzeptieren, dass es eine winzige Minderheit gibt, die aber einfach auch nur mal ernst genommen werden möchte?
Ja, also gerade zu psychologischen Fragen könnte ja René Hornstein noch mehr sagen.
Ach,
also,
da würde ich mich erinnern.
Hornstein arbeitet ja gerade in dem Bereich. Mhm. Ich möchte gern was zu dem Punkt sagen. Also ich finde schon die Anmerkung von Herrn Urban, die selbstverständlich müssen die jeweils bedacht werden. Und das bedeutet auch, wenn wir im Moment auf dem Weg sind, zum Beispiel gerade eine Gesellschaft in Richtung Selbstbestimmung dann weiterzuentwickeln, dann müssen wir selbstverständlich auch mit allen gesellschaftlichen Kreisen dann im Gespräch sein. Ich möchte gern einmal wissenschaftlich auf den den Punkt Biologie antworten. Also das, was wir im Moment stereotyp als geschlechtlich Mann oder Frau wissen, das ist eher konkret gesellschaftlich. Also wenn wir uns die unterschiedlichen biologischen Faktoren angucken, dann kommen wir eigentlich auf allen Ebenen auf sehr vielfältige Merkmale.
Übrigens auch im Tierreich natürlich.
So, genau, vielleicht zwei Sätze noch dazu. Einmal sehen wir zum Beispiel Merkmalskombinationen von X0-Chromosomensatz XXY. Häufig werden die dann als pathologisch beschrieben. Da wäre dann die Frage, wie wollen wir tatsächlich mit Varianzen, mit Vielfalt umgehen? Gleichzeitig gibt es beispielsweise auch Merkmalskombinationen allein schon auf chromosomaler Ebene, wie beispielsweise sogenannte XY-Frauen, also Menschen mit als typisch männlich betrachteten Chromosomenbestand und als typisch weiblich betrachteten Erscheinungsbild und sogenannte XX-Männer, also Menschen mit als typisch weiblichen betrachteten Chromosomenbestand und als typisch männlich betrachteten Erscheinungsbild. Also so einfach ist es nicht. Und gerade wenn wir zum Beispiel Geschlechtschromosomen uns ansehen, dann sehen wir, dass es evolutionär ein gerade nicht so stark in Anführungszeichen standardisiertes Merkmal ist. Also dass es schon auf der Ebene der Säugetiere einzelne Arten gibt, wo gerade das, was wir als Geschlechtschromosom XY kennen, überhaupt gar nicht vorhanden ist.
Also bei
verschiedenen Mulemming-Arten
beispielsweise. Jetzt müssen wir noch ein bisschen rüberstecken, weil wir wollen in den wenigen Minuten, die wir noch haben, natürlich auch noch Hörer hören, die uns hier tatsächlich auch noch angerufen haben. Und ich habe natürlich, ich gebe das auch gerne zu, auch so meine Schwierigkeiten, nämlich mit einer sprachlich korrekten Ansprache. Ich habe in meinem kleinen Fensterchen hier im Display jetzt den Namen Hornberger stehen. Weiß aber nicht, Mann, Frau, wie soll...
Ich bin Johannes Hornberger.
Herr Johann.
Ich habe gerade angerufen, weil ich mich auch angesprochen gefühlt habe, weil ich ganz gut gefunden habe, was ich ihm gehört habe und ernst genommen möchte ich natürlich auch werden und habe festgestellt, dass das manchmal schon auch zu Schwierigkeiten kommt. Also tatsächlich ist es so, dass ich in ganz jungen Jahren mir gewünscht habe, so ein bisschen sehnsüchtig zu den Mädchen geschaut habe und gern ein Mädchen gewesen wäre. Und dann ich hatte dann in späteren Jahren auch Kontakt zu Transsexuellen und zu Transvestiten, die auch immer ein Mädchen aus mir machen wollten und da viel mit mir gesprochen haben. Soweit ist es nie gekommen. Ich bin 51 Jahre alt, ich bin ein 66er Jahrgang und jetzt in den letzten 2 Jahren habe ich mir gestattet, mir ein Kleid zu kaufen, einfach mal mir ein bisschen was zu trauen, weil ja auch wirklich viel geschieht. Und ich würde es natürlich auch begrüßen, wenn in der Politik etwas geschehen würde, in dem Sinn, dass die Geschlechter Selbstbestimmung einfach ernster genommen wird und man die Leute auch anhört. Das ist ja ganz toll, was da gesagt wird.
Vielen Dank für diesen Beitrag und er zeigt natürlich auch auf beiden Seiten, das haben wir noch gar nicht angesprochen, müssen es aber doch mal ganz kurz tun, dass da noch einige Aufgaben auch an die deutsche Sprache gerichtet sind. Wir brauchen einfach mal auch anständige Formulierungen, anständige Anreden. Wir haben natürlich mit der Zweigeschlechtlichkeit der deutschen Sprache offenbar in Hornstein, glaube ich, auch schon ein bisschen ein Problem.
Durchaus. Es gibt Vorschläge dafür, um diese Zweigeschlechtlichkeit herumzukommen, aber das ist für viele Menschen eine Gewohnheit.
Das ist anstrengend, also ist auch schwierig natürlich.
Genau.
Da.
Also man muss da sprachliche Gewohnheiten bei sich selbst ändern und es ist total schwer, da durchgängig so zu sprechen, dass eben geschlechtliche Vielfalt auch in der Sprache vorkommt. Was ich gerne an dieser Stelle wiederholen möchte, ist, dass auch für diesen sprachlichen Teil gilt, was ich vorhin gesagt habe, nämlich, dass wir respektieren sollten, was Menschen über sich selbst sagen und wünschen. Das heißt, dass wir uns Mühe geben sollten, Menschen so anzusprechen, wie also ihre Anrede ist und wie auch das Pronomen, also er oder sie oder andere Pronomen, mit denen auf Menschen Bezug genommen werden soll, aussehen soll. Das ist natürlich schwierig, aber ich glaube, dass, wenn wir diese Wünsche berücksichtigen, wir zu einem besseren Miteinander kommen.
Einen Anrufer können wir noch anhören, Horst Baranowski aus Berlin. Willkommen bei uns.
Hallo, guten Tag.
Was können Sie uns beitragen?
Ja, meine Frage ist zu dem Thema, wie wird denn zum Beispiel der Fall dieser südafrikanischen Sprinterin, die ja sowohl von den Männern als auch von den Frauen beansprucht wird, sozusagen als Teilnehmerin für ihre Sportart geregelt? Wenn sie also meint, sie sei eine Frau und entscheidet für sich, was ja durchaus legitim ist, wie ist denn da aber dann so eine Regelung zu gestalten, ob sie dann bei den Frauenwettbewerben mitmacht oder ob sie dann bei den Männerwettbewerben mitmacht. Wie wird man denn da aus dieser Zwickmühle herauskommen, wenn die Sache so freiwillig und so allgemein gehalten wird, dass jeder seine Geschlechtlichkeit selbst bestimmen kann?
Da sehen wir eben auch im Sport, ja, es muss entschieden werden, es muss eine Haltung gefunden werden zu diesen Fragen. René Hornstein, wie denken Sie da?
Ja, ganz genau, das ist eine gute Frage. Und der Sport ist eben einer der gesellschaftlichen Bereiche, in dem sich die Zweigeschlechtlichkeit durchzieht. Und da schlage ich vor, mit intergeschlechtlichen Verbänden auch zusammenzuarbeiten und zu Lösungen zu kommen. Zum Beispiel weiß ich, dass die Organisation Intersexuelle Menschen e.V. einen Antrag beim Deutschen Olympischen Sportbund gestellt hat, eine eigene intergeschlechtliche Fußballmannschaft zu haben. Das heißt, ich denke, wenn wir uns ernst nehmen wollen und geschlechtliche Vielfalt auch im Sport abbilden wollen, müssen wir mit den betroffenen Verbänden über Lösungen sprechen. Die zentrale Regel, die ich auch hier anwenden würde, ist Casta Semenya dann, wenn sie sich als Frau definiert, auch bei den Frauen antreten zu lassen.
Das Tagesthema im Kulturradio über unsere Mitmenschen, die nicht so einfach er oder sie sind. Ich danke für Ihr Interesse an der Sendung. Danke an Professor Heinz-Jürgen Voss und an René Hornstein. Und die eingangs von mir erwähnte Podiumsdiskussion des Bundesverbandes Trans ist morgen um 19:30 Uhr in der Werkstatt der Kulturen. Das ist in der Berliner Wismannstraße 32 in der Nähe des U-Bahnhofes Hermannplatz.